Vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung. Mein Thema heißt über Identität und sich unterscheiden. Ich versuche mal, diskriminieren mit unterscheiden zu übersetzen. Und der Untertitel heißt, ein Zitat, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Ein Zitat von Teresa von Avila, das werde ich wiederholen und am Schluss werden Sie verstehen, worum es geht. Ja, erst einmal fassen wir ins Auge, was unsere Nicht-Identität ausmacht. Darf ich aber mal fragen, ob ich überhaupt verstehbar bin? Auch letzte Reihe, danke. Gut, das Ganze heißt der Mensch als Kentaur. Wir sind erstmal halb-halb. Was wir über uns wissen, der Mensch ist ein zerbrechlich Wesen, heißt das so schön im Barock. Die Kulturanthropologie spricht von einer Uneinheitlichkeit des Menschen. Auf der einen Seite natürlich eine gattungshafte Animalität, die sich unter anderem im Geschlecht äußert. Dann eine Individualität, das heißt, wir sind natürlich auch einzig in unserer Existenz, das ist allein schon ein Spannungsbogen. Und letztlich noch eine Personalität, etwas anderes als Individualität. Sie äußert sich im Gefühl, im seelischen Leben und im Geist. Und das heißt, dass damit eben auch schon ein Bogen aufgespannt ist, den man nicht sehr leicht zusammenhält. Wir sind kentaurische Wesen. Sie kennen ja das Wesen mit dem Pferdekopf, mit dem Pferdeleib und dem Menschenkopf. Der Kopf steht hier nicht für Verstand, sondern für Geist. Also Verstand ist ja sozusagen nur ein rechenhaftes Moment. Aber Geist, worauf ich dann noch gleich genauer eingehe. Eugen Fink, ein Philosoph, wir sind das Tier mit dem göttlichen Funken in sich. Ein Streit des Tierischen und des Göttlichen in uns. Aber auch, wir müssen den Bogen etwas weiterspannen. Alles Daseinende, alles, was um uns befindlich ist, ist im selben Sinne zerbrechlich. Es ist zumindest endlich. Ein Stein zerbricht nicht, er stirbt auch nicht, aber irgendeinmal ist eben alles zu Ende. Alles Dasein. Aber wir sind die einzigen Lebewesen, die darum wissen, selbstverständlich. Und das bedeutet, dass wir bis ins Innerste berührt sind. Berührt. Deswegen auch verstört. Also man muss nicht akut Angst haben vor irgendetwas, aber Angst schlummert am Boden unseres Daseins. Kierkegaard hat das fantastisch aufgedeckt. Niemand ist Herr seines Lebens. Und Sigmund Freud hat ja noch die Kränkung hinzugefügt, dass wir nicht einmal Herren im eigenen Leibe sind. Nicht einmal Herren im eigenen Leibe. Warum nicht? Weil wir Beute sind, vielfach. Also das war seine Lebensleistung eines Unbewussten, einer Triebwelt, die wir wenig beaufsichtigen, sehr wenig. Und in der Regel sogar überhand nimmt, wenn man nicht wirklich achtet darauf. Ein Zitat von Nietzsche, der davon wusste. Also Nietzsche, der ja selber auch Beute war, bei allem, was er dagegen angeschrieben hat, aber ein glänzendes Zitat. In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele, aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit. Sie bellen vor Lust in ihrem Kerker, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Das sogenannte Natürliche ist brüchig. Es ist von einem eigenartigen Makel durchsetzt. Das heißt, es stimmt nicht einfach hin zusammen. Das immer neue Ärgernis, mit dem wir mit uns selber auch fertig werden müssen, heißt, dass das Ganze unseres Daseins tief irritiert ist. Ich zitiere nochmal Nietzsche, der in der Tat ein Irritierter war und deswegen auch mit der Sonde des Hasses natürlich sehr gut sondiert. Der Satz heißt, nichts ist unnatürlicher als die Natur. Ein toller Satz, über den man mal nachdenken kann. Nietzsche hat die Wahrheiten des Christentums gejagt, dabei hat er sie manchmal versehentlich eingeholt. Er entfernt sich nicht sehr. Wir bleiben aber dabei, das Barock hat unübertrefflich grob und lapidar formuliert, humus, fumus, sumus. Einem schönen Grabstein in der Oberpfalz. Humus, wir sind Erde, kann auch sagen Dreck. Fumus, wir sind Rauch. Also Dreck und Rauch ist der Mensch. Dabei könnte man es belassen. Nüchterner und natürlich wissenschaftlicher ausgedrückt, Arnold Gehlen, die Condition humaine, Mängelwesen Mensch. Das eingewurzelte menschliche Leid an der Unvollständigkeit. Und es nutzt auch nichts, wenn man das prachtvolle Tier dagegen artikuliert. Das wäre jetzt nochmal Nietzsche. Adler und Panther. wie er das nennt, das Vorbild des naiv vitalen Menschen und die Schwächlichen, die Verletzten, die dem Leben nicht gewachsenen, sind einfach eine Beleidigung, weswegen sie man ja auf die Seite schaffen muss. Das sind markige Sätze, aber man kann sie auch mit dem gängigen Slogan ausdrücken, besser reich und schön als arm und hässlich. Aber die Normalität ist umgekehrt. Die Normalität ist genau umgekehrt, arm und hässlich. Und deswegen, jetzt nochmal mit einem anderen, etwas nüchterneren Ausdruck, konstitutiv für alles Menschliche, das heißt nicht willensabhängig, sondern schlechthin unvermeidlich. Der Biochemiker Schriefers aus Bochum nennt das das Leidwesen Mensch, also Leid mit D, Leidwesen Mensch, Mängelwesen Mensch. Also damit meldet sich natürlich anthropologisch die ewig wurmende Frage, warum ist menschliches Leben so defizitär angelegt? Warum, in unserem Thema, sind wir nicht identisch? Schlechthin. Im Mythos ist der Held am ganzen Leib durch Drachenblut gestählt, also nochmal ein ganz kleines Bild aufgerufen, an einer kleinen Stelle, wo das Blindenblatt saß, zwischen den Schultern, ist er verwundbar. Und diese eine kleine Stelle können wir offenbar nicht abdichten. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht, sagt Georg Büchner. Das war die Einstimmung. Wenn das alles wäre, könnten wir mit gesenktem Kopf nach Hause gehen. Das wollen wir nicht tun. Erster Gedanke, also wir kreisen jetzt einmal ein, was heißt identisch werden. Und ich beginne, ich weiß nicht, ob das didaktisch sehr klug ist, aber mit den Missverständnissen und leite dann über zu dem, was möglicherweise stimmt. Also zwei Missverständnisse, sozusagen zwei Straßengräben, durch die man vermeiden muss. Das erste, verzweifelt man selbst sein wollen. Das ist nochmal ein Ausdruck von Kierkegaard, der das ja gut kannte. Verzweifelt man selbst sein wollen, das heißt der Ego-Trip. Ist das Selbst wirklich eine Ankunftsstätte? Also ich nehme jetzt Selbst, ist mehr als ein Ich. Also ich verzichte jetzt mal auf ganz tiefe, exemplarische Definitionen. Ich nehme jetzt mal das Selbst als dasjenige, wohin Identität unterwegs ist. Das ist auch übereinstimmend so definiert. Aber ist das Selbst wirklich eine Ankunftsstätte? Es gibt bestimmte Formen der Meditation. Meditation heißt ja in die Mitte gehen, wo das suggeriert wird, wobei die Mitte dann im Bereich des Solarplexus sei, im Bereich des Bauchnabels. Aber ist das die Mitte? Ist es nur ein Punkt? Dann hat sie den Radius Null. Das muss man auch mal überlegen. Edith Stein, die eine kluge Anthropologie vorlegte, sagte, im bloßen Beisichtsein, also im bloßen Beisichtsein, bei mir endlich angekommen, zeigen sich, jetzt zitiere ich sie, ungewohnte Leere und Stille. Ein unbefriedigendes Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Karl Valentin formulierte es anders. Liesel Karlstadt fragte, es bat ihn doch endlich einmal in sich zu gehen. Antwortete er, war ich schon, ist auch nicht viel los. Ankunft bei sich selbst kann eine Mischung sein. Mischung von Faulheit auch, Trotz, Alternativlosigkeit, wohin sollte ich sonst gehen? Ich bin eben so. Änderungsunwillig, entwicklungsresistent. Myself is my castle. So lautet die Grundversuchung aller missverstandenen Autonomie. Endlich mit sich identisch sein ist auch die Grundversuchung mancher Emanzipation. Also von wem muss ich mich trennen, um endlich bei mir anzukommen? Wo komme ich genau an, ist die Frage. Der Gefahrenpunkt einer isolierten Mitte, auch der Gefahrenpunkt eines Kokoning, also eines Einspinnens, bei sich, in sich geschlossen sein. Die Frage, wie man sich das Leben so sparen kann. Ja? Also Lebendigkeit ist ja nie einfach nur Harmonie, nicht nur einfach in einen Stillstand in sich selber. Selbstgehörigkeit kann auch die entscheidende Form des Lebensverlustes sein. Also einfach mal zu bedenken, ich komme noch auf Selbstgehörigkeit. Aber der Straßengraben ist da. Die leere Einsamkeit des Inneren lässt sich auf Dauer auch nicht aushalten. Augustinus hat das genannt, die Anima in se curvata. Also eine Krümmung auf sich selber. Der Mensch ist Kurve auf sich selber. in sich selber gravitieren, heißt doch auch dem Risiko des inneren Todes nahe kommen. Das heißt also, die Suche nach dem Gral des eigenen Selbst kann auch paralysierende Wirkungen haben. Übrigens, entwicklungspsychologisch geht man durch diese Phase, auch in der Pubertät, das heißt, da ist sie natürlich auch angeschoben, ist ja nicht einfach eine willentliche Positionierung, aber auch in der Pubertät, also Cocooning, sich einschließen im eigenen Zimmer, unmittelbares Beispiel in der eigenen Familie, betreten, verboten, hängt an der Türe. Und innen umgeben mit Medien, die natürlich einen Ausflug nach außen erlauben. Aber ist das wirkliche Leben? Also ich meine, als Vorübergang, klar, als Testballon, wie man zu sich selber kommt, völlig einsichtig. Aber das kann nicht das Konzept eines ganzen Lebens sein. Ist der Ego-Trip die entscheidende Gestalt von Freiheit? Fragezeichen. Es gibt einen schönen Satz, in diesem Fall von Norbert Bolz, dem Soziologen aus Berlin. Wer sich selbst sucht, findet sich. Das ist seine Strafe. Ja, einfach zum Nachdenken. Ja, das ist jetzt auch einseitig formuliert. Aber dieser Straßenkram existiert. Und ich füge die Frage hinzu, ist es nicht notwendig, sich hier auch von sich selber zu unterscheiden? Also jetzt, wenn ich mal Diskriminierung nicht negativ nehme, sondern einfach mal ein Aufbrechen. Ja? Und es gibt auch die Möglichkeit, den Vorwurf der Diskriminierung deswegen so oft zu erheben, weil man sich selber diskriminiert. Also weil man selber mit sich nicht zu Hause ist, dann unterstellt man den anderen, dass sie einen nicht zu Hause sein lassen. Auch möglich. Also das ist sozusagen der Bumerang-Vorwurf, der dann kommt. Ja, der zweite Gedanke, der andere Straßengraben, ich bin bitte bei den Missverständnissen, liegt auf der Hand, verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Beides stammt ja auch von Kierkegaard. Ja? Kierkegaard kennt beide Seiten. Also ich empfehle einfach das Meisterwerk Die Angst zu lesen, 1844, Vorgabe aller Existenzphilosophie. Bis zu Sartre, Heidegger etc. Also einfach eine klassische Darstellung. Verzweifelt nicht man selbst sein wollen, sich von sich trennen wollen, definitiv nicht ich sein wollen. Ein gefährlicher Absturz. Hier gibt es ein fließendes Ich, also etwas, das im Wesentlichen aus Veränderungen besteht und eigentlich gar keine Ankunft haben will. Fließend eine Identität. Heute betrifft sie auch das Geschlecht, das man nicht sein will. Selbstwahl, in vielen Punkten, denen eben die Frage ist, ob das überhaupt geht. Ich formuliere das jetzt mal mit technischen Mitteln. Der Mensch ist seine eigene Software mit der entsprechenden Pflicht zur Dauerveränderung, also immer neue Programmierung. Diese Vision zeigt im Grunde genommen eine Vernachlässigung eines Selbst, das auch den Leib umfasst. Also ich glaube überhaupt, dass unsere Kultur ein neues Nachdenken über den Leib braucht. Über die technischen Mittel sind wir in einer ganz deutlichen Dekarnation. Also wir sind ja völlig virtuell, wir können uns alle möglichen Welten suggerieren, wir können in alle möglichen Beziehungen treten, virtuell, überhaupt kein Problem. Second World, obwohl das auch schon wieder veraltet ist. Also man kann einen anderen Partner haben, virtuell, man kann ein eigenes Haus bauen, man kann Kinder haben, die nicht existieren, etc. Das heißt, man bringt sich nicht ein, die eigene Leibhaftigkeit ist hier gar nicht mehr beteiligt. Das ist in der Tat eine Unterscheidung von mir, also ich will gar nicht bei mir behaust sein. Das Ideal, ich zitiere, wer ist das hier, Christina von Braun, der androgynen multiplen Körperlichkeit der Techno-, Pop- und Cyberkultur. Das heißt, man polarisiert sich nicht mehr. Also dieses Gleiten, auch Gender-Nauting kann man das nennen. Tatsächlich wird auch Geschlechtsleben inszeniert. Jetzt komme ich zu den Theatermetaphern, die ja auch diese ganze Literatur durchziehen, vor allem die Gender-Theorie durchziehen. Man spielt eine Rolle, vielleicht wird die soziologische Kollegin noch mehr davon reden. Das Ich trägt eine jeweilige Maske, das sind also alles Theatermetaphern, Inszenierung, Rolle, Bühne, auf der ich mich darstelle, Repräsentation, aber es ist die Frage, ob ich präsent bin. Aber auf jeden Fall repräsentiere ich. Jane Flax, eine der großen Wortführerinnen neben Butler, die postmodernen Denker zerstören alle essentialistischen Auffassungen des Menschen, also alle Aussagen über das Wesen oder auch über die Natur. Tatsächlich, jetzt kommt ihre Gegenposition, ist der Mensch ein gesellschaftliches, geschichtliches, sprachliches Artefakt. Also selbstverständlich vermeidet sie den Begriff des Wesens. Also Artefakt, ich bin meine eigene Kunst. My body is my art, sagt Orlan, die französische Videokünstlerin. My body is my art, die mittlerweile in 16 Gesichtsoperationen ihr Gesicht verändert hat. Man kann die 16 Videos kaufen und diese Positionen der Veränderung damit betrachten als Kunstwerk. Also ich selbst, mein Gegenstand des Darstellens. Es ist interessant, dass die Kunst mittlerweile Fleisch benutzt. Ja, es ist so gewissermaßen das letzte Material, an dem wir angekommen sind. Also nicht mehr Stein, Bronze, Holz, Ton, nein. Entweder fremdes Fleisch oder eigenes Fleisch. Also im Sinne dieser Mobilität, des Modulierens, des Ausspielens. Das heißt, das Gewebe der fiktiven Bedeutung nennt das Jane Flex. Die fiktive Bedeutung, die ich habe und die ich jetzt ausspiele. Die Kette der Bezeichnungen bildet nur eine Position in der Sprache. Also die Frage, wie ich mich bezeichne, drückt mich aus. Aber die Frage, was ich bin, ist damit natürlich obsolet. Sehr schwierig, das ist jetzt eine Kritik daran, Sheila Ben-Habib, die eine sehr gute Kritik übrigens an Butler auch liefert, auf Augenhöhe. Sheila Ben-Habib, übrigens eine Schülerin von Jürgen Habermas, sagt, das Problem ist, dass die Maske kein Ich mehr verbirgt. Ja? Also Masken im Sinne dieser wandelnden Identität, aber die Frage beziehungsweise schon die Behauptung, dass es gar kein Ich dahinter gibt. Verschiedene Maskenspiele. Das heißt, fassen wir es zusammen, es ist ja auch bekannt, die virtuelle Welt macht es immer leichter. Also rein technisch gesehen haben wir es immer leichter, uns auszutauschen. Pseudobegegnungen mit einer spielerisch erprobten, auch wiederum fiktiven, mit einem fiktiven Gegenüber, Scheinwelten. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Titel eines im Übrigen mäßigen Bestsellers, aber der Titel ist sehr gut. Boto Strauß hat vor Jahren auch vorgelegt, 9 Personen in einer Frau, aber wer ist sie? Am Ende des Theaterspiels weiß man es auch nicht, es sind einfach 9 Personen. Sie heißt Katharina, Käthe, also natürlich ist alles drin, von Luther bis Katharina der Großen. Aber grundsätzlich, Katharina gibt es nicht. Ja, Frage. Dasein wird Rollenspiel auf dem Theater. Gibt es einen Weg von mir zu mir? Ist schon die Frage verboten, dass es mich gibt, ja? Oder verschwimmt die einfach hin im Fluss dieser Konzeptionen? Es gibt einen gefährlichen Satz, den ich hier zitiere und damit, ich widerlege ihn auch. Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen. Das ist Nietzsche übrigens ursprünglich. Es gibt keine Tatsachen, es gibt nur Deutungen. Der Satz ist deswegen gefährlich, weil er halb wahr ist. Das stimmt, wir haben nicht einfach hin ein Gegenüber setzen, einen Namen drauf und damit haben wir das. Das geht gar nicht. Aber wir zitieren den Satz nochmal und ergänzen ihn durch die zweite Hälfte. Die zweite Hälfte lautet, wir müssen Wirklichkeit deuten. Nicht nur einfach wir deuten, also die Betonung auf der Deutung, sondern wir deuten Wirklichkeit. Ich spreche über etwas, ja? Also es ist nicht nur interpretative Freiluftgymnastik, sondern ich spreche über etwas. Das heißt, die Position dessen, worüber ich spreche, das Etwas. Wir deuten Wirklichkeit. Es ist nicht nur, also es gibt Fakten nur mit Interpretationen, aber es gibt Interpretationen von Fakten. Jetzt haben wir das. Also die beiden Hälften kann ich nicht sondieren. So. Das heißt, Grenzen zwischen, ich fasse das nochmal in anderer Hinsicht zusammen, der ins Haus stehende Transhumanismus wird uns das zeigen. Grenzen zwischen Fleisch und Plastik, Körper und Computer werden sich vermischen. Das heißt, es ist nochmal ein nächster Schritt, der übrigens in meinen Augen die Gender-Theorie übrigens dann letztlich auf das Alteisen setzt. Das heißt, die viel größere Herausforderung ist, brauche ich überhaupt einen Körper? Brauche ich das überhaupt? Genügt der Einbau von Chips zur Steuerung, wobei übrigens dann Selbststeuerung und Fremdsteuerung sehr schnell ineinander übergehen werden. Keine Utopie, dazu bitte lesen. Der Vordenker hier, übrigens Apple natürlich, Ray Kurzweil. Unglaublich interessant zu lesen, Kurzweil, aber auch Hans Machawetsch. Also diese Konzeption, dass der Mensch im Grunde genommen im Moment evolutionär durch Technik überholbar sei und deswegen eigentlich so, wie wir da sind, in diesem Sinne auch die Suche nach Identität sich verflüchtigt. Also in dem Sinne ist nun gewissermaßen der neue Mensch der Zukunft absolut selbstdefiniert beziehungsweise fremddefiniert über dasjenige, was er mit den Ingenieuren über sich herstellen will. Klingt jetzt sehr utopisch, es ist nicht utopisch. Und die Frage, jetzt komme ich zu der Frage, wie man diese, sozusagen diese Grenzsprengungen, die jetzt letztendlich eine Selbstüberwindung führen, mit einer Konzeption oder mit einem Entwurf verbindet. Jetzt komme ich zu der Positivität. Wie kann man zur Identität wachsen? Welche Spannungsbögen sind da erforderlich? Jetzt bin ich beim positiven Teil. Wie kann man zur Identität wachsen? Erster Satz. Identität gibt es nicht, einfach hin, naturgegeben. Natürlich gibt es zunächst einmal bei der Geburt Vorgaben, ganz klar. Aber es sind Vorgaben, die man einholen muss. Reifung, das ist übrigens der Unterschied zum Tier. Eine Eiche überlebt natürlich nicht, ob sie eine Birke werden will. Ja? Aber das Problem ist beim Menschen, dass er nicht einfach hin auch sein Menschsein in einer klaren Vision vor sich hat. Wir schauen uns einmal die Spannungsbögen des Daseins an. Und da sieht man, dass Identität etwas ist, was zusammengeht, zusammenfügt und zum Teil eben auch wieder sich verliert. Also wir sind jetzt in einer Spannung. Leben ist Spannung und nicht einfach bloß dumpfes Dasein. Aber auch nicht einfach hier nur Selbstentwurf, auch zu wenig. Also wie deute ich das, was ich bin? Aber wie deute ich auch das, was ich bin? Wie gehe ich mit mir selbst um? Spannung. Ich habe 3 anzubieten, die 3. ist die wichtigste. Die 2 anderen sind mehr oder minder bekannt. Vielleicht sagen auch die Kolleginnen noch was dazu. So, Identität wäre nun einmal zunächst, ich fange gleich an. Identität wächst zunächst von außen nach innen, vom Wir zum Ich. Das ist eine ganz klare soziologische Position. Das heißt, dorthin, wo ich hineingeboren werde, das ist Familie, Sprache, Kultur, Regelwerk, Ethos, vermittelt mir jene Rahmen, in denen dieses zunächst mal schwache und noch vollständig ungeborgene Ich zu sich selbst finden soll, zumindest. Sehr wichtig ist Schätzung, das wissen wir. Also jemand, der nicht geschätzt wird, kann andere nicht schätzen, vermutlich auch sich selber nicht. Also wie viel Zuwendung braucht man, um überhaupt aus diesem unfertigen Dasein herauszutreten? Aber auch Grenzziehung gehört dazu. Nicht genau Ablehnung. Ablehnung verursacht ja dann wieder in gewissem Sinne auch eine Selbstablehnung. Aber Grenzziehung, das heißt eine bestimmte Form von, nennen wir es einmal Fassung, in die dieses noch ungefasste Leben hineinwächst. Entwicklungspsychologisch entwickelt sich erst aus dem Wir das schwache Ich. Also der Weg geht nicht, ich finde mich, das geht gar nicht, sondern zunächst mal Identität wächst vom Wir zum Ich. Schöner Satz, die anderen sagen mir, wer ich bin. Unhintergehbar, die anderen sagen mir, die Freundin, die Schulkameraden, der Lehrer übrigens auch. Natürlich, die Umgebung sagt mir. Und wir sind kaum stark genug, um gegen Ablehnung uns selber noch einmal hinzustellen und auch zu sagen, das heißt nur in einem bestimmten Entwicklungsstand können wir das tun, aber normalerweise eben nicht, uns hinzustellen und zu sagen, es ist mir gleichgültig, was die anderen von mir denken. Es ist mir nicht gleichgültig, normalerweise nicht, es beeinflusst zutiefst. Ja? Im Übrigen sind wir mit uns selber in der Regel nicht sehr zufrieden. Also wir brauchen beständig auch Zustimmung. Das ist eine merkwürdige Form. Also selten treten wir vor den Spiegel und sagen, also prachtvoll. Ja, das ist wenig gegeben. Im Gegenteil, also Selbstablehnung. Deswegen so wichtig die Akzeptanz durch andere. Das Zweite, ich kann das nur abkürzen, weil mir die 3. Spannung das Wichtigste ist. Die 2. Spannung, aber natürlich einen bestimmten Entwicklungszustand, also spätestens in der Pubertät, aber es gibt vorher schon Phasen. Identität wächst auch von innen nach innen. Simone Weil hat den sehr schönen Satz gesagt, der Weg von mir zu mir ist der längste. Sehr schöner Satz, Simone Weil, die Existenzialistin. Der Weg von mir zu mir ist der längste. Schwierig, nie ganz ausgependelt. Und zwar vor allem auch nicht, wenn ich mich einmal gefunden habe, dass das die nächsten 60 Jahre auch noch hält. Sondern das ist ein Weg, der hin und her geht. Und auch die Frage, wohin will ich mich eigentlich finden? Selbstliebe, Selbstablehnung spielen hier eine enorme Rolle. Und sie sind auch nicht getrennt von, noch einmal von der Frage, was ich von außen erfahre. Es ist schwer zu machen. Also die bloße Robinson-Existenz, die sich mit sich selber beschäftigt, ist kaum durchzuhalten. Also jeder braucht einen Freitag, der ihm auch noch mal etwas zuspielt. Gut. Aber ich bin jetzt bei der 3. und entscheidenden, denn dazu, glaube ich, bin ich eingeladen. Die wohl entscheidendste. Ich zitiere etwas. Und ich sagte, jetzt fange ich an, da ich auch aus mir selbst auszog. Hier ist keine Gefahr mehr, denn in mir selber zurückzubleiben, das war die Gefahr. Das Wort eines Existenzialisten namens Augustinus. Augustinus ist der erste antike Mensch, der diese Frage überhaupt stellt, wer ich bin. Platon stellt sie nicht. Aristoteles stellt sie nicht. Die Antike stellt sie überhaupt nicht. Das ist die Frage, die mit dem Christentum beginnt, weil das Christentum die Ich-Position stark macht. Augustinus ist derjenige, der das durchdenkt. Nachdenken über Identität, seltsam, dass sie mit einem Auszug beginnt. Aber die Frage schon wieder, wohin? Damit bin ich beim vierten Punkt. Ich bin mehr als ich selbst. Identität aus Überstieg. Augustinus verbindet das mit der dritten Spannung, die heißt nun von innen nach oben. Was ich mir jetzt spare, ist die Verbindung von innen nach unten, aber wir können die vielleicht in der Diskussion nochmal tangieren. Also Sie haben jetzt bitte die Bilder von außen nach innen, von innen nach innen und jetzt die dritte Spannung von innen nach oben. Jetzt bin ich in dem Thema, auf das es ankommt. Was ist oben? Oben ist alles, was uns lösend aus uns herauszieht. Zu jeder Stasis gehört eine Ekstasis. Also Stasis wäre das in meinem Häuschen sein. Aber wir lieben mindestens so sehr oder brauchen auch mindestens so sehr die Ekstasis. Also wer löst mich von mir? Und zwar nicht nur im Sinne des Verlierens, sodass ich weggehe von mir, sondern wohin entwerfe ich mich und wie kommt eine Antwort hier an mich zurück? Das heißt nochmal, oben ist jede Erfahrung, die mich aus mir herauszieht. Das kann sein ein Ziel überhaupt. Es kann auch ein Berufsziel sein. Also dort, wo tatsächlich Einsatz, Hingabe, übrigens auch relativ Opfer gefordert ist, schon um 8, um 7 Uhr früh aufstehen ist. Gut, ich will jetzt nicht auf dieser banalen Ebene sein. Aber dieses Moment, in dem ich letztlich schlechthin nicht mehr einfach hin in mich einmünde. Ein Ziel, überhaupt Horizonte, Hoffnung. Einer Kultur Hoffnung absprechen, heißt sie übrigens in dieses rastlose um sich selber kreisen verurteilen. Schönheit kommt von Scheinen. Schönheit ist dasjenige, was wirklich in einem elementaren Sinne löst. Klassisch natürlich die Liebe. Die Liebe ist der Antrieb, um endlich, das ist die Ekstase schlechthin. Nochmals, das ist, also dieses Bei-sich-Sein verlangt auch Ekstasis. Und jetzt wollen wir das einmal ausleuchten. Selbstsein verlangt nach Spannung, Lebendigkeit, Überstieg. Die Mitte liegt nicht in uns. Die Mitte kann etwas sein, was ich zeitweise brauche, um überhaupt aus dem Wirrwarr herauszukommen. Aber es ist niemals eine reine Ankunft. Genauso wenig, wie sie physisch im Bauchnabel ist. Wir sind nicht als Egoisten geschaffen. Wir sind als Angewiesene geschaffen. Angewiesen in der Hochform als Liebende grundsätzlich. Die Mitte liegt in einem Du und von dort kehrt sie zu mir zurück. Gleich wie im Wasser sich das Antlitz spiegelt, so auch ein Menschenherz in dem des anderen. Das ist Sprüche 27, 19. Besonders schön, einmal Goethe zitiert, und zwar grammatisch falsch, aber in dem Ausdruck grandios. Goethe kann sich das leisten. Du bist mein und nun ist das meine meiner als jemals. Als Possessivpronomen kann man nicht steigern, aber Goethe kann es. Du bist mein, aber nun ist das meine meiner als jemals. Schon Platon öffnete das Treibende, das Jagende am Eros, das auf den Gott hin Drängende. Daher wird im christlichen Verstehen die Ehe als Sakrament angelegt. Ich weiß wohl, dass ich hier in einem gemischkonfessionellen Publikum spreche, spielt keine Rolle. Für Luther ist die Taufe so intensiv, dass sie selbstverständlich alle Lebensformen des Gläubigen umfasst. Also auch wenn die Ehe jetzt nicht definitiv als Sakrament gefasst ist. Aber die Ehe ist in diesem Sinne kein weltlich Ding. Ich weiß schon, wo ich hier stehe und wovon ich rede, aber kann ich auch gerne verteidigen. Also die Ehe als Sakrament, das heißt Gott, Platon würde immer sagen, der Gott, der einbricht in die Liebenden und sie endlich zieht, übrigens aufeinander zu, aber gleichzeitig auch natürlich zu sich hin. Liebe ist eine gewaltige Gotteserfahrung, in der Tat. Das heißt, man erfährt sehr viel mehr, als einfach hin nur ein, sozusagen, sich selbst endlich irgendwo ankünftig haben. Das Herausgerissen werden aus sich ist Glück. Ein schwieriges und gefährliches Glück kann genauso daneben gehen. Eros ist Jagdhund. In einem anderen antiken Bild sogar ist es der Ritt auf dem Panther. Das heißt, man kann jederzeit abgesetzt werden. Aber es ist kein ausgeklügelter Halt. Und trotzdem ist der Ritt auf dem Panther, das ist das, was endgültig Lebendigkeit dann heißt. Das bedeutet, dass Ganzwerden nicht einfach hin gemacht, gewollt, hergestellt wird, auf mich konzentriert, sondern dass es Antwort ist. Das ist jetzt genau der Punkt. Das heißt, wir haben eine innere Spannung von innen nach oben und die bedarf der Antwort. Und ich füge noch hinzu, eine Kultur, die diese Bespannung von innen nach oben nicht bedient, nicht thematisiert, überhaupt nicht ins Wort bringt, verfehlt und vernachlässigt und dezimiert im Übrigen auch den Menschen. Das ist kein Luxus der Kultur. Ich mache das mal ganz deutlich. Religiöse Fragen sind überhaupt kein Luxus der Kultur. Die kann man dann lösen, wenn alles andere befriedet ist. Das stimmt nicht. Es mag sogar sein, dass diese Spannung die entscheidende ist, aufgrund derer dann die anderen beiden auch glücken können. Aber diese Antwort nach, also Sinn heißt ja im Deutschen Richtung, dieses Gerichtetsein auf. Scheler hat das schon gesagt, der Mensch ist ein Auf hin. Ja, nicht zu mir. Das stimmt nicht. Ich bin ein Auf hin. Ich bin schon rein in der Körperhaltung. Dazu kann man die große philosophische Anthropologie der 30er Jahre mal lesen. Dieses Auf hin gerichtet sein. Letzter Punkt. Du gibst mich mir. Wir halten fest, es gibt ein tiefes Verlangen nach Entgrenzung, Überwindung dieser eigenen Ich-Welt durch ein Du, ein Gegenüber. Das Wort ist genial, es gibt ein Gegen, aber es ist auch ein Über. Also es ist nicht nur einfach Augenhöhe, sondern es hat zugleich auch den Zug, ein Gegenüber. Zum Glück der eigenen Mitte gibt es ein Gegenglück, ein größeres Glück. Davon reden die religiösen Kulturen. Sie geben den Menschen Fassung, insofern sie einem ein Ziel geben, aber sie öffnen zugleich diese Fassung. Und was steht nun, wer zieht nun? Das ist jetzt die Frage. Ich kann das gleich mit Hans Urs von Balthasar noch einmal unterstreichen, der schwer zu lesen ist, aber ab und zu findet man Sätze, die man sehr leicht zitiert. Muss ich nur finden. Hingerissen werden ist der Ursprung des Christentums. Sehr starker Satz. Hingerissen werden. Und es ist die Frage, was ist dieses Du? Wir haben eine multireligiöse Gesellschaft. Sie hat verschiedene Du-Adressen. Es gibt die Möglichkeit, einen Überstieg ins Nichts zu formulieren. Also das heißt gerade noch mal die Last der Existenz, auch der Halbheit, in einem endgültigen Sinne hinter sich zu lassen. Endgültig. Die Lust des Nichts. Das heißt, die Hemmungen, die uns ja begleiten, die wohl auch mit 80 Jahren nicht aufhören, in einem einzigen Abwerfen, in einem Tod endgültig hinter sich zu lassen. Die Antwort kam häufig, ich habe in Dresden unterrichtet und da war das so eine Art Zielvorstellung, über die man übrigens dann sehr gut und lange reden kann, weil sie sich letzten Endes gar nicht einholt. Sie holt sich gar nicht ein. Also man versucht natürlich, die eigene Halbheit hinter sich zu lassen, aber das sozusagen mit dem Verlust des eigenen Selbst zu bezahlen, ist noch eine andere Frage. Ich lasse andere Lösungen mal weg. Die biblische Überlieferung spricht auch von Grenzüberschreitung. Aber sie spricht nicht davon als Untergang. Es gibt hier eine Verwechslung, nämlich die Frage, ob man als Tropfen ins Meer zurücksinkt und damit eins wird mit allem. Das ist eine große, übrigens auch deutsche Versuchung, also die deutsch-klassische, idealistische Versuchung, eins zu werden mit allem, ist der Atem der Gottheit, sagt Hölderlin. Also das heißt, es ist auch in gewissem Sinne ein Verschwinden meiner selbst. Ich tauche unter. Die biblische Überlieferung tut das nicht. Und warum nicht? Weil es ein Missverständnis der Einheit ist. Einheit ist keine tote Einheit, in der es nur noch eines gibt. Einheit ist immer nur und sinnvoll übrigens die Einheit von Zweien. Absolut. Genügt ein kurzes Nachdenken, um das einzusehen. Nur zwei können eins sein. Ein Eines, das mit sich eins ist, brauche ich nicht mal eins nennen. Ja? Also Einheit ist etwas, was geschieht, hat immer zwei Komponenten, die sich fügen. Ja, also kein Tropfen, der im Meer verschwindet. Es ist nicht das Bild des Meeres. Die biblische Überlieferung nimmt ein anderes Bild, und zwar in beiden Testamenten, alt und neu, die Liebesbegegnung. Es gibt die Seligkeit einer Einheit, in der ich nicht das Opfer des anderen bin. Die Liebe ist ja nicht kannibalisch. Also sie frisst mir ja nicht im Wesentlichen auf. Im Gegenteil, es gibt ein Einswerden, das Klarheit und Bewahren meint und immer noch den Satz erlaubt, ich liebe dich. Also es gibt dich und mich. Es gibt das Glück meiner Gestalt. Es gibt das Glück, da zu sein, immer. Das allzu viele, das Kleinliche, das Haltlose, das Selbstverbohrte, das Verbitterte kann von einer anderen Hand gelöst werden. Das ist die Botschaft. Du sagst mir, wer ich bin. Deswegen ist das Bild der Identität nicht ein Kreis mit einem Mittelpunkt. Nochmal Augustinus. Viel eher die Ellipse. Es gibt zwei Mittelpunkte. Also eine sehr nachdenkenswerte Vorstellung. Das heißt, es gibt in mir selber, Edith Stein hat es übrigens dann auch nochmal ausformuliert, es gibt in mir selber zwei Mittelpunkte. Also das heißt, einen beständigen Spannungsbogen. Von ihm zu mir, vom Du zum Ich. Ja, das ist eigentlich das Bild der Seele. Nicht der Kreis, der in sich selber dann eben in der Tat gar kein Volumen hat. Der Punkt in sich hat ja gar kein Volumen. Du gibst mich mir, Schöpfer und Geschöpf. Keine Tradition, darf ich das mal sagen, ist kühner als das Christentum, denn es behauptet, dass das Geschöpf nicht im Schöpfer aufgeht, auch nicht verschwindet, auch nicht eliminiert wird, auch nicht mit ihm verschmilzt. Das sind auf Dauer keine haltbaren Vorstellungen. Vielmehr, dass der, der mich gewollt hat, nach wie vor will, dass ich sei, und zwar sehr sei, intensiver, als ich es je könnte ohne mich. Und das ist keine Fremdbestimmung. Also was sich hier immer als Verdacht eingeschlichen hat, dass wir damit endgültig dann von einer fremden Hand gewissermaßen gesteuert werden oder hochgezogen, eigenartige Vorstellungen. Das erledigt sich schon dadurch, dass das, was mich zieht, mir selbst auch gehört. Also dieses Hin und Her. Liebesbegegnung heißt ja nicht ein einseitiges Zueinander. Das heißt immer einander gehören, einander rufen, antwortlich. Psalm 16, satt werde ich mich sehen an deiner Gestalt. Derrida, das Chamäleon der postmodernen Philosophie, hat gesagt, wenn diese Sprache verstummt, will ich in dieser Kultur nicht mehr leben. Derrida, ein jüdischer Agnostiker, aber was heißt hier Agnostiker? Ja. Er liest die Bibel, er liest Augustinus und es ist die Sprache, die nicht verstummen darf. Satt werde ich mich sehen an deiner Gestalt. Anderes Wort, am Boden des Abgrunds warte ich auf dich. Selbst da, wo ich mich aufgegeben habe, bist du mir nochmal voraus. Unglaubliche Komponenten. Ich komme zum Ende. Wohin gehen wir, fragte Novalis. Er antwortete selber, immer nach Hause. Aber kommen wir nur zurück? Nicht vielmehr in ein neues und ungeahntes? Zuhause liegt nicht hinter uns. Wir sind nicht zu Hause in dieser Existenz. Das gehört auch dazu. Auch das ist eine Behauptung aller Religionen, aber eben die Frage, wohin dann letzten Endes? Wohin geht überhaupt die Reise? Letztes Mal Augustinus. Warum immer wieder er? Weil er einfach derjenige war, der sich selber so durchleuchtet hat. Das ist wirklich der früheste Existenzialist, den wir kennen. Und Kierkegaard ist selbstverständlich Augustinus-Leser. Sartre ist Augustinus-Leser. Gut, Augustinus, was heißt lebendig sein? Videntem videre, den sehen, der mich immer ansieht. Videntem videre, der mich immer schon ansieht, unerschöpflich, der mich ins Dasein ersehen hat, der das eigene Dasein, der mein Dasein mir übergeben hat und den ich im Blick zurück in seine Augen nicht nur ihn entdecke, sondern mich entdecke, videntem videre, den sehen, der mich immer ansieht. Erst das göttliche Du bindet in die beglückende Beziehung auf ewig. Um weniger geht es nicht. Menschliche Beziehungen sind nicht einfach hindurchsichtig daraufhin, vielleicht sogar gar nicht durchsichtig. Aber die Reise der gesamten Reise geht letzten Endes in dieses Sehen, ja, Sehen dessen, was ich bin. Das weiß die Weltzeit Israel. Und das ist mehr als in das Nichts fallen, das ist mehr als in eine Verschmelzung verschwinden. Nicht nur mehr, es ist anders. Israel ist anders. Ich ende. Die Botschaft Christi ist kühn. weil sie letzten Endes nicht sich auch mit diesen unseren jetzigen halben, teilweise glückenden und auch immer wieder scheiternden Versuchen, identisch zu werden, sich befriedet, sondern einen letzten Horizont aufmacht, einen letzten Horizont. Das ist eine Zusage, die noch nicht eingelöst ist. Wenn wir sagen, dass die Botschaft kühn ist, ist das nicht überheblich gesagt. Auch unser Glaube ist schwach. Frage, ob wir es überhaupt glauben. Aber deswegen lohnt das Aufdecken der immer wieder entgleitenden Wahrheiten. Ein Geheimnis begreift man nicht, man wird darin heimisch. Man kann darin wohnen. Ende. In der Begegnung erst mit diesem, also mit diesem Ziel, gleichgültig, ob wir das jetzt schon kennen oder vor Augen haben oder nur theoretisch behaupten, spielt keine Rolle. Aber wenn wir jetzt diese Spannung nach oben zunächst mal einfach zulassen, zerspringt die Selbstsucht der Panzer des Ego. Es zerspringt aber auch die Selbstflucht. Du wolltest, dass ich sei. Warum muss ich dann eigentlich von mir fliehen? Es verstummt auch der Sog des Sich-Selber-Machens. Zitiere nochmal Teresa, dann ist es jetzt vielleicht verständlich. Sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Vielleicht können wir es noch umstellen. Sein ganzes Leben leben, seinen ganzen Tod sterben und seine ganze Liebe lieben. Zumindest willentlich, und ich danke jetzt für Ihr Zuhören.